Ja, liebe Windkraftfreunde, Energiefreunde, so will ich Sie und euch hier ansprechen. Herzlich willkommen hier am Standort der Windkraftanlage hier in Ingersheim. Herzlich willkommen miteinander. Wir wurden angefragt, ob wir hier zu diesem Anlass ein paar Dinge zum Windrad sagen. Und das haben wir gerne angenommen, weil das eines unserer Anliegen ist, auch über dieses Windkraftprojekt zu sprechen, weil das natürlich ein Symbolbild für die Energiewende ist im Kleinen. Ja. Und auch unter den widrigen Bedingungen, wie sie heute vorherrschen, das ist vielleicht auch symbolhaft für die ganze politische Umgebung, die wir hier im Energiethema vorfinden und die wir eigentlich auch in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Also 10 Jahre deswegen, wir haben fast Jubiläum, das wird in Kürze der Fall sein. Am 7. April war es, 7. April 2012, da hat sich das Windrad zum ersten Mal hier gedreht. Das war der Ostersamstag und wir sind in einer ähnlichen Konstellation im kleinen Kreis hier zusammengekommen und haben dann die ersten Umdrehungen, sag mal, mit Applaus und mit einem Glas Sekt dann gefeiert. Und damals war es so, dass dann auch der Bürgermeister von Heilbronn, von Untergruppenbach, bei unserem Bürgermeister angerufen hat. Du Volker, euer Windrad dreht sich, wir können sehen von Heilbronn. Also das war das erste sichtbare Zeichen, 7. April. Wir haben dann im Mai die Eröffnung gefeiert, also die Windkraftanlage ist im Mai dann offiziell in Betrieb gegangen, sind also jetzt 10 Jahre. Also ich kann Ihnen etwas berichten über 10 Jahre Erleben von so einem Projekt. Motiviert war das eigentlich, und Sie sehen es da hinten, durch die Wolke Kernkraftwerk aus Neckar-Westheim. Das war für uns der Anlass, sich darüber Gedanken zu machen, was können wir lokal an einem Ort tun für unsere Energieversorgung lokal am Ort. Und deswegen ist neben verschiedenen Photovoltaikprojekten, die wir damals auch schon, und es ist halt 2002, 2003 gewesen, also da war das nicht en vogue, ja, dass man überall auf den Dächern schon Photovoltaik hatte, aber da ist die Idee entstanden im kleinen Kreis, dass man hier oben die Wahrnehmung, dass es immer ein Kittel kälter ist, und das erleben Sie auch heute, das war vorhanden, und da haben wir gesagt, naja, vielleicht macht es auch Sinn, hier den Wind mit den Strom mit Wind zu produzieren. Die Idee ist geboren, ja, mein Schwager Albert Krauter, hier Grundstücksbesitzer, Eigentümer von der Fläche, zusammen mit dem Heiner Blasenbrei-Wurz und ein weiterer kleinerer Kreis. Da haben wir uns überlegt, wie machen wir denn das mit einem Windrad, und haben dann kurzerhand entschieden, dass wir eine Messung hier vor Ort gemacht haben, auf einem Baukran in 50 Meter Höhe, das war ja ein paar hundert Meter weiter weg, und dann haben wir damals festgestellt, ja, in der Tat, es ist genügend Wind da, dass man zumindest sich den Standort reservieren kann. Das war lange her, 2002 war das, in dem Jahrhundertsommer. Man sprach von dem Jahrhundertsommer, der, 2003, ja, in 2002 auf 2003. Aber diese Jahrhundertsommer, von denen wir damals gesprochen haben, die haben sich ja in regelmäßiger Folge wiederholt und ständig verstärkt. Also das waren die Gründe, Neckar-Westheim, wo wir gesagt haben, wir können zwar mit dem Windrad die Technologie nicht ändern oder auch nicht abschalten oder ersetzen, wir können aber ein Zeichen setzen vor Ort, dass wir vielleicht ein Projekt initiieren, wo wir einen Teil unseres Stromverbrauches selber erzeugen und wo wir in einem Genossenschaftsmodell auch viele Leute mit reinbringen können, die selber dann damit partizieren, selber Strom zu produzieren und Eigentümer von einer solchen Anlage zu werden. Das haben wir dann mit dieser Genossenschaft gemacht. Es sind 365 Mitglieder, die in dieses Projekt mit eingestiegen sind. Und ich kann Ihnen sagen, bis heute ist keiner ausgetreten. Die Gegner hatten damals prognostiziert, dass binnen weniger Jahre unsere Mitglieder davonlaufen werden, weil wir das Projekt nicht erfolgreich umsetzen werden können. Das hat allerdings in der Tat anfänglich sehr lange gedauert. Auch die Planungsphase war sehr aufwendig. Wir haben sehr viele Gegner, sagen wir mal, wahrgenommen, die mit allen möglichen Argumenten, ja, über Naturschutz, Immobilienwertverschluss, Infraschall-Themen, Sie kennen sie alle, Und das Schlimme eigentlich an der ganzen Geschichte ist, wenn ich jetzt 10 Jahre später, wo wir 10 Jahre Betrieb haben und Standorte jetzt anschaue, die überlegen, wie können sie denn das machen lokal vor Ort, auf einmal treten dort die gleichen Argumente wieder auf, wo ich sage, das ist ja schon sehr merkwürdig. Wir haben alle Argumente hier im Ort entgegnen können. Nichts von den Argumenten hat sich in Realität eingestellt. Also weder das Thema Naturschutz, der Rotmilan konnte sich gut arrangieren und die Fledermäuse, ja, die sind gar nicht hier in der Höhe vorhanden, ja, die alle erschlagen werden durch den Rotorschlag oder durch den Druck, dass die dort zerfetzt werden. Die Dinge haben sich nicht eingestellt. Der Immobilienwert verlischt hier in der Gegend, trat auch nicht ein. Also, und trotzdem werden diese gleichen Argumente überall wieder jetzt aufgenommen, wenn es darum geht, lokal vor Ort neue Windräder.
Entschuldigung, darf ich Sie kurz unterbrechen? Da kam vor kurzem eine Sendung im Fernsehen, dass beim Rotmilan das sogar nur die 7-häufigste Todesursache ist. Flügelschlag durch
Windräder. Naja gut, man kann darüber natürlich auch viel sprechen. Naturschutz ist notwendig und das muss man ganz klar sagen. Man muss die Dinge hier abwägen und auch intensiv prüfen. Ja. Der Rote Milan ist unter bestimmten Bedingungen gefährdet, aber wir können nur sagen, einer Konstellation, wie es hier der Fall ist, ja, wo wir auch die Ausgleichsflächen ganz woanders hingelegt haben und der Rote Milan nicht dadurch angezogen wird, ja, sondern dass man eben verteilt und versucht eigentlich hier eigentlich nicht heranzuziehen. Da gelingt es eigentlich schon auch dem Naturschutz hinreichend zu würdigen. Und es gilt insbesondere für den Roten Milan, der viel stärker durch den Autoverkehr gefährdet ist, wie durch diese Anlage. Das war aber jetzt nur ein Beispiel, wo ich nennen wollte, ja, dass man in der Tat den Naturschutz angucken muss und auch würdigen muss. Aber man kann ihn nicht pauschalieren, ja, und sagen, alles das, was irgendwo mal stattfindet oder stattgefunden hat, trifft auf jeden Standort zu. Diese Pauschalierung, die gemacht wurde, haben wir sehr intensiv und eigentlich auch negativ erleben müssen. Gleiches gilt auch für den Infraschall, was ich so am Rande noch erwähnen möchte. Der Infraschall ist, sag mal, gesundheitsschädigend, das muss man auch sagen. Bloß die Verbindung zwischen dem Infraschall, der durch eine Windkraftanlage ausgeht, und Schädigungen bei den Leuten dadurch entsteht, das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben in einer dreijährigen wissenschaftlichen Studie und Untersuchung, wo drei Universitäten hier dieses Phänomen Infraschall untersucht haben, unter anderem hier an unserer Anlage, hat man festgestellt, im letzten Jahr ist es jetzt auch wissenschaftlich bestätigt worden, dass der Infraschall in der Tat aus Sicht Windkrafträder eigentlich zu vernachlässigen ist. Die ursprünglichen Annahmen waren um Faktor 1000 falsch gemacht vom damaligen Institut, wo sich alle Dinge, die das Thema Infraschall bei Windrädern darauf bezogen haben, also das heißt, die Studie war damals falsch, die ist jetzt relativiert worden, und trotzdem bleibt es übrig, dass zumindest im Raum steht, dass Windräder durch Infraschall schädigen können. Das muss man untersuchen. Wir haben diese Studie deswegen auch gemacht. Ich will nur sagen, diese Pauschalierung geht nicht und es ist sehr, sehr aufwendig, sage ich jetzt mal, sich mit solchen Themenfeldern auch auseinanderzusetzen. Deswegen waren wir eigentlich sehr froh, dass wir deutschlandweit eigentlich ganz vorne stehen mit dieser Untersuchung, die in Europa viel Anerkennung und Aufmerksamkeit auch erzeugt hat. Ja, 10 Jahre Windbetrieb, vielleicht ein paar Daten vielleicht nochmal. Wir haben in den 10 Jahren, und das war ja auch ein Thema, wie viel Strom erzeugt eigentlich so eine Anlage. Ja? Wir können, sage ich jetzt mal, je nach Windverhältnissen bis zu zwischen 3 und 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Wir haben jetzt in den 10 Jahren 31 Terawattstunden Strom erzeugt. Im Durchschnitt zwischen 3,2 Terawatt pro Jahr, und wir haben die windstärksten Jahre 2017, 2019 und 2020 so erlebt mit fast 3,5 Terawattstunden. Das bedeutet, dass man so rechnerisch zumindest fast 40% der Privathaushalte in Ingersheim versorgen konnte, auch wissend, dass der Wind halt nicht immer weht. Ja? Das ist natürlich nur rechnerisch ein Vergleich. Aber zeigt zumindest, dass man mit einer solchen Anlage immerhin doch mächtig Strom erzeugen kann. Also das ist nicht irgendwie was Kleines. ersetzt natürlich auf der anderen Seite auf keinen Fall irgendein Kernkraftwerk. Wir haben, wenn man das dann umrechnet pro Mitglied, erzeugen die dann etwa 9500 Kilowattstunden Strom pro Mitglied, ja, je nach Anteil. Dann ist das schon, sage ich jetzt mal, ein Wert, wenn man weiß, dass man selber im Haushalt so etwa, je nachdem wie viel man verbraucht, zwischen 3.000 und 4.000 Kilowattstunden selber ja auch Strom selber benötigt. Also 9.500 Kilowattstunden Strom, die da jedes Mitglied erzeugt, und das macht die Mitglieder eigentlich auch sehr, nicht nur froh, sondern die sind eigentlich stolz darauf, hier in der Genossenschaft dabei zu sein, Mitglied, sagen wir, und vielleicht auch einen Beitrag leisten zu können für die Energiewende. Ja, was gilt sonst noch? Wir haben, wie gesagt, 365 Mitglieder. Wir haben sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir machen Informationsveranstaltungen. Es kommen ganz viele Vereine hierher. Wir haben jährlich die Volkshochschule zweimal hier mit Informationsveranstaltungen. Wir haben Schulen, die Universitäten sind hier. Das ist eines unserer wichtigsten Themenfelder, dass wir über dieses Projekt berichten, ja, wie es eigentlich hier vonstatten geht. Wir haben aber auch internationalen Besuch. Wir haben über die Jahre hinweg, letztes Jahr hatten wir eine Delegation aus Ghana, wir hatten aus der USA Vertreter hier, aus Mexiko. Das zeigt, dass wir deutschlandweit bekannt sind, obwohl wir so eine ganz kleine Genossenschaft sind. Dieses Modell mit Genossenschaften, sage ich jetzt mal, hier zu operieren, wird weltweit, sage ich mal, auch angeguckt, weil das fast ein singuläres Erscheinungsbild ist. Ja, das gibt es nicht besonders häufig. Und deswegen sind wir auch sehr stolz, dass wir dieses Genossenschaftsmodell gewählt haben. Genossenschaft heißt eigentlich, jedes Mitglied ist genauso mit einer Stimme dabei, und wir machen die Beschlüsse, sage ich mal, gemeinsam in der großen Mehrheit. Und dafür haben wir letzten Endes auch den Karl-Mommer-Preis errungen und sind eigentlich auch stolz darauf. Stolz sind wir auch deswegen, wir wurden eingeladen in Paris bei der Deutschen Botschaft, um auf einer europäischen Konferenz über unser Projekt zu berichten. Wir waren in Potsdam im Leibniz-Institut, wo wir für genossenschaftliche Arbeiten mit anderen Windkraftbetreibern eigentlich unser Modell mal gezeigt haben. Das sind, kann man sich gar nicht vorstellen, das sind ganz große Betreiberfirmen gewesen, mit Mords, Vertretern, Promotion und so weiter, mit Werbung. Und ich bin als Vorstand dort rangegangen und habe gesagt, wie kann man die Leute mit ins Boot nehmen, ja? Wie kann man die Leute davon überzeugen, dass was zu tun ist. Ihr setzt hier nur Windräder in die Landschaft. Die Betreiber machen Mordsgewinne und die Leute stören sich daran natürlich. Die Leute mit als Betreiber, sage ich mal, ins Boot zu nehmen, ist eigentlich meines Erachtens ein Schlüsselelement, ja, der Energiewende, dass die Leute den Strom selber produzieren und für sich verantwortlich fühlen, wie der Strom hier auch produziert wird. Ja. Ja, vielleicht noch neben dem, was wir so erreicht haben, mit der Öffentlichkeitsarbeit, was wir nicht erreicht haben, und das muss man deutlich sagen, die Energiewende, die 2012 eingeleitet wurde, hier auch in Baden-Württemberg, und wo wir auch wirklich drauf gesetzt hatten, die kam anfänglich zustande, hat aber, sagen wir, mit der EEG-Gesetzesnovellierung eigentlich einen Einbruch erlitten. Der erste Aufschwung kam, aber dann ist alles zusammengebrochen, 2014, 2015, mit der neuen Novellierung vom EEG-Gesetz, wo Ausschreibungsverfahren eigentlich jetzt die Grundlage waren für Vergabe von neuen Projekten und Standorten. Die sind so inflationär gewesen, dass nur die ganz großen Betreiber überhaupt in der Lage waren, an diesen Ausschreibungen teilzunehmen. Als kleine Genossenschaft haben sie keine Chance, dort erfolgreich überhaupt sich zu beteiligen. Der Strompreis von den Ausschreibungen ist bei 5 Cent. Wir kriegen derzeit durch das EEG-Gesetz 9,5 oder 9,2 Cent vergütet. Das ist so eine Grenze, wo man wirtschaftlich mitarbeiten kann, mit viel Ehrenamt. Deswegen ist es kein Modell, wo wir sagen können, Das kann einfach dupliziert werden, die Idee, ja. Aber mit 5 Cent könnten auch wir hier ein solches weiteres Projekt nicht auf den Weg bringen. Weshalb wir eigentlich dafür appelliert haben oder auch darum gerungen haben, dass es einen Ausgleich zwischen Nord und Süd gibt, ja, wo eine höhere Vergütung in den windschwächeren Standorten stattfindet, wo ja der Strom genauso benötigt wird und eigentlich auch voll genutzt wird. Diesem Ansinnen ist man noch nicht nachgekommen und hat noch keine Möglichkeit geschaffen, geschweige denn, dass genossenschaftliches Engagement eigentlich noch stärker unterstützt wird. Also es gibt genügend Ansätze und wir glauben, dass so eine Idee eigentlich auch vervielfältigbar ist. Allerdings ist es sehr, sehr schwer, das dann auch in Breite zur Umsetzung zu bringen. Wenig Chancen. Wir haben es nicht geschafft. Vielleicht um einen zweiten Standort, sage ich jetzt mal, auch nochmal hier eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir vielleicht auf die 80-90% Eigenversorgung in Ingersheim gekommen wären, ist uns nicht gelungen. Der Regionalplan hat hier keinen weiteren Standort vorgesehen. Und wir haben trotzdem uns dann gesagt, wenn der politische Wille nicht da ist, werden wir uns auch mit dem zweiten Standort nicht dem entgegensetzen, ja, sondern wir warten ab. Wir glauben, dass die Rahmenbedingungen sich ändern werden. Das dauert nun etwas länger. Vielleicht kommt es noch, dass der nächste Regionalplan einen weiteren Standort vorsehen könnte. Das haben wir im Auge und ich glaube, wenn das der Fall sein wird und wir, sage ich jetzt mal, einen nächsten Schritt machen könnten, würden wir das auch tun. Also es liegt sicherlich nicht an unserem Engagement. Wir könnten das tun, wir könnten das auch erfolgreich tun, da bin ich mir ganz sicher. Wir warten aber ab, bis die politischen Rahmenbedingungen das auch für uns dann erreichen werden oder vorgeben werden. Was wir aber am Ende erreicht haben, sagen wir in den 10 Jahren, wir konnten alle unsere Zusagen einhalten, also die Finanzierungszusagen. Wir haben letzte Woche haben wir unseren letzten Darlehensanteil zurückgezahlt. Wir als Energiegenossenschaft sind jetzt schuldenfrei. Das zeigt, dass wir das Projekt von Anfang an mit schwarzen Zahlen, das heißt, wir haben vom ersten Jahr an positive Zahlen geschrieben. Es hat uns niemand einmal zugetraut, dass das an so einem relativ windschwachen Standort, wo aber der Strom trotzdem benötigt wird, ja, es trotzdem möglich ist, mit ehrenamtlichem Engagement sowas zu stemmen. Sie müssen sich vorstellen, dass wir selber als kleine Genossenschaft wie eine Bank betrachtet werden. Wir haben jährliche Prüfungen, wo wir ein Risikomanagement darlegen müssen, wo wir genauso wie eine Bank eigentlich alle Mechanismen sicherstellen müssen. Das ist unglaublich, wir müssen das ehrenamtlich machen. Wir müssen seit letztem Jahr müssen wir Vorhersagen liefern, wie viel Strom wir in den nächsten 3 bis 4 Tagen produzieren. Das ist gesetzliche Regelung und das sind technische Voraussetzungen, die wir ermöglichen müssen. Das ist eine Gratwanderung, das so ganz nebenher, sage ich jetzt mal, zu stemmen. Und trotzdem gibt es Leute hier in unserem Kreis, die die Kompetenz, den Willen und auch das Engagement mitbringen, sich da reinzuarbeiten und das Ganze zu bewerkstelligen. Ja, das haben wir erreicht. Wir konnten unsere Zusagen erreichen. Wir haben die Akzeptanz hier am Ort. Es gab einen Bruch im Ort und ich kann auch sagen, die Diskussion ist befriedet. Wir haben allen die Hand gereicht, allen, die auch Gegner waren, die mit ganz massiven Argumenten uns persönlich diskreditiert haben, haben mir alle wieder die Hand gereicht und wir können mit fast allen eigentlich auch ein Gespräch führen. Und das ist was sehr Positives, denke ich mal, dass wir eigentlich diesen Schritt gewählt haben, gut begründet haben und auch jetzt zeigen konnten, dass nichts von den Gegenargumenten eigentlich standhalten konnte. Die Gegenstimmen sind nicht mehr vorhanden, im Gegenteil, das Ingersheimer Windrad ist zum Symbolbild geworden für eine Energiewende, die allerdings noch nicht stattgefunden hat, aber zeigt, dass es Bürger gibt, die das gerne in die Hand nehmen. Und es sind viele stolz darauf zu sagen, wir wohnen in Ingersheim, dort wo das Windrad steht, und das hören wir auch sehr gerne. Und auch der Slogan, der hier in Ingersheim jetzt verwendet wurde für den Ort Windkraft, und das heißt Windkraft, Schloss, Kultur und Wein, typisch Ingersheim, das ist der Ingersheimer Slogan geworden. Das ist nicht von uns initiiert worden, sondern das haben Leute mit vorgeschlagen, dass das Thema Windkraft hier mit dem Ort in Verbindung steht. Und ich denke, das ist ein ganz positives Signal. Auch wenn die Rahmenbedingungen eigentlich drumherum eher negativ sind, gehen wir mit Optimismus in die Zukunft. Wir sehen momentan eine Lage, wenn wir die Kriegssituation in der Ukraine angucken und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die mit der Energieversorgung gekoppelt sind, wie kritisch das Ganze von heute auf morgen kippen kann. Ja? Und deswegen müssen wir dafür Sorge leisten, dass wir unsere Energie vor Ort haben werden. Und ich glaube, dieses Thema Energie wird von der Globalisierung nochmal eine Kehrtwende bekommen. Wir haben schon immer gesagt, wir müssen die Regionalisierung wieder einen neuen Stellenwert geben. Ich glaube, dass das auch gezeigt hat, die Globalisierung ist nicht die Antwort alleine. Wir müssen ganz regionale Konzepte für die Energieversorgung finden, lokal vor Ort, und das kann nur die Antwort sein. Und das, wir sehen das mit der Gasversorgung, wie schnell das kippen kann und wie wichtig es ist, solche Projekte vor Ort dann auch verfügbar zu haben. In dem Sinne denke ich mal, ich gehe mit etwas Optimismus in die Zukunft. Es wird ein schwerer Weg sein. Der Weg war schwer, die Rahmenbedingungen sind widrig. Wir müssen einfach dafür weiterkämpfen. Vielen Dank, ja.